Moin und willkommen bei So, noch 5 Jahre bis Tschüss, dem Podcast von Matthias und Max. Zwei verwiegenen Hamburger Jungs auf Kurs Richtung finanzieller Freiheit.
So, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, ihr wunderschönen Menschen. Und herzlich willkommen bei der neuesten Folge von So, noch 5 Jahre bis Tschüss, eurem Lieblingspodcast mit Matthias.
Oh, sehr schön. Und dem lieben Max.
Ich gewöhne es mir langsam an.
Sehr gut.
Ich lobe dich geistig in den Himmel.
Und das finde ich in Ordnung.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die loben dich auch geistig in den Himmel, aber du musst es nicht hören und darum muss es dir nicht peinlich sein.
Sehr schön. Das lobe ich mir.
Willkommen bei der neuesten Folge. Es sind nicht mehr 5 Jahre bis Tschüss. Sondern nur noch 218 Wochen. Das entspricht präzise 1526 Tagen.
Ja, oder bis zum Ende unseres Podcastes werden US-Hundehalter 263,5 Millionen Dollar für Schönheitsoperationen ihrer Hunde ausgeben. Das muss man sich mal reinziehen. Hautstraffung, Ohr anlegen, Silikonhoden ankleben bei kastrierten Hunden. Ja, du lachst, es ist so. Eine 250 Millionen bis zum Ende unseres Podcasts für Schönheitsoperationen von Hunden. Traurig, aber wahr.
Ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Wort Silikonhoden höre.
Ja, und es wird tatsächlich gemacht. Erstmal kastrieren, dann wieder rankleben.
Grausam. Grausam.
Und die Tendenz ist zunehmend.
Aber wir merken, die Zeit wird knapp. Nein, also 1526 Tage, das klingt ja noch relativ das klingt doch, also da ist ja noch Zeit.
Ein bisschen noch, ja, da geht ja, noch was. Ja. Und da muss auch noch was kommen.
Brauchen wir auch.
Ja, ja, definitiv.
Ich bin wirklich echt gespannt, wie es weitergeht, weil es sind ja auch nur noch 2 Monate, bis das erste Jahr rum ist.
Nur noch?
Ja. Wir haben im August angefangen.
Das am stimmt, Juni, Juli, ja, okay. Mhm. Wow.
Jetzt haben wir Mitte Mai, also ist das nicht mehr.
Oh, da müssen wir ja Revue passieren lassen hier, unsere ersten Forecasts. Das sieht ja nicht gut aus. Ich glaube, ich hatte 50.000, du 75.000 im ersten Jahr, ne?
Sowas, ja.
Eieiei, da müssen wir noch was tun. Und bei der Gelegenheit, katsching!
Katsching!
Wie steht's denn bei dir?
Ja, ich habe letzte Woche mit meinem Depot einen BioNTech-Optionsschein gekauft. Einen neuen, weil ich da eine große Dynamik gesehen habe. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch eine Empfehlung von dir war.
Mhm.
Ne? Der ist aktuell leicht im Minus. Ich bin ja mit 560 Euro reingegangen, bin bei 548.
Okay, das ist ja nicht der Rede wert.
Ja.
Wie steht BioNTech heute an? Ich habe noch gar nicht geguckt. Ist ja auch wurscht. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen zugelegt, aber das lag daran, dass letzte Woche
der so gut war.
Ja, das ist genau. Und die amerikanischen Börsen zum Wochenende da auch nochmal ordentlich zugelegt haben. Also ich habe irgendwie 600-700 Euro zugelegt, keine Ahnung genau. Bin bei 11.252, aber ich habe ja immer noch 8.151 Euro Cash. Ja.
Apropos Cash, eine hervorragende Überleitung zu unserem heutigen Tipp aus dem Buch 365 Wege zum Millionär.
Bin mal gespannt.
So, kurz gucken. Ja, das ist die richtige. Also, wir sind bei Tipp Nummer 15.
Okay.
Wenn Sie als Eltern für Ihr Kind bereits ab dem ersten Lebensjahr monatlich 100 Mark sparen, das können wir mal ersetzen durch Euro.
Das Buch ist also älter.
Das Buch ist anscheinend älter. Wenn Sie ab dem ersten Lebensjahr monatlich 100 Euro sparen, kann es bei 3% Verzinsung nach 30 Jahren über 58.261 Euro verfügen. Legen Sie die 100 Euro jedoch zu 12% an, stehen Ihnen nach 30 Jahren 311.419 Euro zur Verfügung. Ja. Damit wollen die hinaus auf den Wert der Rendite bei der Geldanlage.
Hast du das jetzt in Euro geändert? Oder
ja, das steht über den Mark.
Ah, okay.
Ja, ich habe einfach mal simultan übersetzt.
Verstehe.
Ich spreche
auch. Ja, kann ich bestätigen. Also ich habe da für meine Neffen und Nichten auch seit der Geburt ein bisschen was angelegt. Und allerdings nicht 30 Jahre, sondern nur konstant über 18 Jahre, bis sie volljährig sind.
Durchschnittsrendite?
Na, das dürften so, jetzt eine gute Frage. Na, es dürfte den Markt widerspiegeln. Also ich müsste das direkt ausrechnen, habe ich nie gemacht. Aber ich schätze irgendwie rund 10.
Ich glaube, darüber können wir mal eine Folge machen, das Thema Vorsorgen für Kinder. Hm. Das finde ich ein gutes Thema.
Ja.
Aber es ist ein Einzelthema, das heißt, das dauert noch ein bisschen, bis wir das machen. Aber Es kommt auf die Liste. Matthias, was hast du letzte Woche Schönes getan?
Also, ich habe ja ein bisschen Motivation zurückgewonnen. Das ist, war auch bitter nötig. Aber wie meine Prognose schon fast zutreffend war, die ganze Woche blieb nicht so produktiv wie die ersten Tage. Also ich habe ein bisschen abgebaut, aber es heißt nicht, dass ich nichts gemacht habe. Also, aber man kann tatsächlich sagen, der Anfang war hui und dann das Ende pfui vielleicht nicht ganz, aber es ging deutlich nach unten mit der Performance. Und ich weiß noch nicht genau, wieso. Ich hatte einfach, je länger die Woche dauerte, umso weniger Bock hatte ich, irgendwas zu machen.
Ich glaube, das ist aber in einem gewissen Rahmen normal, oder?
Kann gut sein. Also es hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert, wenn die ganze Woche so durchgezogen wäre und das wäre alles, als wenn nie was gewesen wäre.
Ja, also bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich entwickle jetzt Lust, Motivation, irgendwas zu tun, dann beginne ich damit auch voller Lust und Motivation, aber es ist, glaube ich, normal, dass die nicht konsequent durchgehend auf so einem hohen Niveau ist. Und dass sie abbaut oder schwankt.
Also das, was mich dabei deprimiert ist, also vielleicht ist das so normal, weiß ich gar nicht, aber ich habe mir natürlich irgendwie im stillen Kämmerlein schon gehofft, dass ich mehr schaffe und war dann wieder frustriert so ein bisschen gegen Ende der Woche, dass das alles nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe, aber dennoch unterm Strich wiederum erfreut, dass ich überhaupt was gemacht habe, denn das war die Wochen davor ja nicht immer so.
Bringt es dir denn was, frustriert zu sein?
Nein, überhaupt nicht. Was soll das mir bringen? Doch. Ja, das ist ja nicht so einfach. Das ist, ja, also das die Gefühle kommen dann einfach hoch und dann stehst du da und denkst so, man hätte jetzt auch mehr sein können. War es aber nicht. Ja, weiß auch nicht. Also neue Woche, neues Glück. Mal gucken. Bald ist ja auch Urlaub. Da, vielleicht brauche ich das auch nochmal, um den Akku da aufzuladen. Ich habe jetzt beschlossen, wir machen auch eine Urlaubsfolge. Also ich meine, wir machen da schon irgendein Thema, aber dann werde ich da live vom Strand berichten oder irgend sowas. Keine Ahnung, wie wir das technisch machen. Mal gucken. Oder am Telefon oder so.
Geil. Sonst mit iPhone-Aufnahme irgendwie.
Ja, keine Ahnung, FaceTime irgendwie oder
mal gucken. Noch was?
Naja gut, also nee, gelesen habe ich jetzt nicht. Das eine Buch, was ich mir bestellt habe, habe ich jetzt von dem Florian Homm, das nehme ich mit in den Urlaub, da habe ich Bock drauf. Aber ich habe natürlich, also das, was ich gemacht habe, war natürlich dann schon auch zielführend. Ich habe da für Flugangst ein bisschen ein paar Sachen gemacht. Ich habe angefangen, meine Social-Media-Poster ordentlich weiter zu definieren und zu pflegen und habe mir jetzt so ein Programm eben auch runtergeladen, so einen Social-Media-Planer halt. Und ach ja, also das war schon zielgerichtet, ging schon voran, muss ich sagen.
Hab ich habe gerade vorhin geguckt, du hattest irgendwie auch schon 30 Abonnenten oder so, oder?
Ja, naja, gut, ich glaube jetzt 38 oder so, aber das ist ja noch nicht alle Welt.
Ja gut, aber du hast ja auch vorgestern erst angefangen oder so, gefühlt.
Naja, eine Woche her oder so. Aber das stimmt nicht ganz, weil die Gründung des Accounts hatte mein Bruder noch gemacht vor einem halben Jahr oder so. Und da hatte er ein paar Leute, weiß gar nicht, aus seinem Umkreis oder wo auch immer die Follower daherkamen, die ersten 20, will ich mal sagen, bummelig oder so, die waren halt schon da. So, sind nie weggegangen, war denen egal, irgendwie, ob was gepostet wurde. Und jetzt ehrlich gesagt, und ehrlicherweise, seitdem ich da poste, sind vielleicht 5, 6, 7 Follower gekommen, jeden Tag einer oder so.
Also, der Tropfen hüllt den Stein.
Ja, also gut, klar, man hat ja auch noch keine Reichweite. Also schauen wir mal, was passiert. Ah, genau, steht da, Tropfen hüllt den Stein. Das werden wir schon machen.
Genau.
Ja, aber ansonsten, wie gesagt, zum Lesen kam ich nicht groß irgendwie. Ich habe dann eher gechillt. Aber ich habe meine Morgenroutine auch durchgehalten. Ja, habe ich gemacht. Lief auch gut. Das lief wirklich konstant. Bis auf einen Tag. Aber das war dann.
Hast du gemacht?
Nein.
Mach das.
Habe ich nicht gemacht. Ich habe tatsächlich am allerersten Tag drüber nachgedacht und stand dann auf und dachte, so ein Quatsch. Also für mich so ein Quatsch. Irgendwie weiß ich nicht. Aber vielleicht. Wobei ja auch die Frage wäre, was heißt denn Bett machen? Heißt das nur, ich mache einfach mein Kopfkissen ein bisschen aufgeplustert und mache die Decke wieder gerade und fertig? Oder heißt das wirklich akkurat, alles in die Ritzen stopfen, schön, alles quadratisch, eckig, praktisch gut?
So, dass wenn du dich reinlegst, du denkst,
Okay, verstehe. Da muss ich mal gucken, weiß ich noch nicht, keine Ahnung, hat mich bisher noch nicht angesprochen. Aber ich habe zumindest schon mal drüber nachgedacht, es war nicht so, dass es komplett weg war, aber ich habe es bewusst ignoriert.
Das ist ein Anfang.
Ein Anfang, ja.
Und bei dir? Was habe ich nächste Woche gemacht? Ich hab zwei coole Fortschritte gemacht. Erstens, ich habe euch ja erzählt von dem Projekt mit der lieben Margarete von Fortuna Lister zusammen.
Ja.
Das, da habe ich jetzt einen Vertrag unterschrieben.
Oh, wie schön.
Ja, also das steht jetzt. Ja, jetzt müssen wir es nur noch planen. Aber das ist richtig cool. Da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf.
Super.
Und zweitens, ich habe ja erzählt, dass mein Exposé fertig ist.
Ja.
Das habe ich jetzt heute verschickt.
Okay. Ach, das wird spannend, ja.
Ja, das wird spannend. Ich hoffe, der Vertrag nimmt es an. Mhm. Sonst probiere ich es bei einem anderen.
Ja.
Aber lieber Pieper Verlag, wenn dir jemand zuhört, lasst euch diese Chance nicht entgehen. Das ist eine Goldgrube.
Na dann.
Vor allem für mich.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich eher nicht.
Ja, gut. Aber es ist
also lass es dir von einem Buchautor im regulären Verlag gesagt sein, Millionär bist du nicht. Also nicht mit dem ersten Buch und schon gar nicht mit dem Sachbuch.
Halbe Million reicht.
Das stimmt. Das stimmt.
Ja, ja, und viel mehr ist auch gar nicht passiert. Viel gearbeitet.
Hm.
Ja.
Tja, okay.
Zum heutigen Thema.
Alles klar.
Wir sprechen diese Folge und auch nächste Folge über das schöne Thema Börsenfehler.
Oh, ich glaube, da kann man ewig zu erzählen.
Da gibt es echt viel. Ich habe mich hier so eine Liste geschrieben, da habe ich, wie viel habe ich denn hier? Eins, zwei, drei. Über 20 habe ich hier stehen. Viel davon habe ich auch selbst schon gemacht.
Ja, dann lass mal hören.
Wollen wir einfach loslegen?
Natürlich.
Noch so per Liste? Okay. Also, der erste Fehler, den ich hier stehen habe, ist das Thema FOMO.
Okay.
Also, FOMO, das steht für Fear of Missing Out. Also Angst, etwas zu verpassen.
Mhm.
Und das bezieht sich darauf, dass ganz oft, den habe ich glaube ich gar nicht selber, habe ich den auch schon gehabt?
Bestimmt.
Doch, ja, einmal, stimmt, ja. Aber bei mir ist geklappt, tatsächlich. Das war letztes Jahr bei, war das letztes Jahr? Bei GameStop?
Oh je.
Das war letztes Jahr, oder?
Ja.
Ja, da bin ich auch rein. Bei 300 und bei 400 habe ich verkauft.
Mhm.
Das war gut. Aber worauf ich hinaus wollte. Fear of Missing Out, das bedeutet einfach, die Angst, etwas zu verpassen. Das gibt es in mehreren Situationen im Leben. Zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht kennt ihr das, ihr bekommt mit, dass sich eure Freunde verabredet haben, um, keine Ahnung, irgendwo hinzufahren. Freizeitpark oder so. Und ihr wurdet nicht gefragt. So. Dann empfindet man da ein Gefühl, das nennt sich FOMO. So, und genauso, weil man das einfach die Angst hat, etwas Cooles zu verpassen, wenn man nicht dabei ist. Und genauso kann man es auch an der Börse sehen, dass wenn es ein Trendthema gibt, das kann eine ganze Branche sein, das kann eine einzelne Aktie sein, das kann alles Mögliche sein, wo ihr mitbekommt, dass das gerade viele machen, dann hat man so automatisch das Gefühl, da muss ja was dran sein, wenn das gerade so viele machen. Und wenn man es dann aber nicht macht, dann hat man FOMO. In dem Moment. Kennst du das auch?
Nicht mehr.
Aber du kanntest es mal.
Ja, aber ich ich habe es mittlerweile ganz gut geschafft, meine Gefühle beim Thema Börse im Griff zu haben.
Das ist ein Level an Mastery, das wir alle Sterblichen noch erreichen müssen. aber hast du ein Beispiel aus deiner Vergangenheit, wo du das erlebt hast?
Damals ein neuer Markt, ewig lange her, die meisten werden es gar nicht mehr kennen, um die Jahrtausendwende, da ging so ziemlich alles hoch, egal was du da angefasst hast, es ging einfach nur noch höher, höher, höher und es hat auch ein sehr jähes Ende genommen und da sind schon ein paar Existenzen vernichtet worden in der Zeit und ich meine, ich war bei EMTV, ich glaube, es war EMTV, oder war es damals Mannesmann, die Übernahme von Mannesmann? Oh, ich weiß das gar nicht mehr. Das ist so lange her, das sind ja 20 Jahre, das ist ja schon, ein bisschen. Aber auf jeden Fall auch, alles geht hoch und du denkst, scheiße, 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 bist in anderen Sachen investiert, dann habe ich irgendwas schnell verkauft, dachte, okay, springst du nach einem anderen Zug auf, aber da war es auch schon das Ende und dann habe ich am Ende mehr verloren, als ich mir zu träumen erhofft habe.
Was können wir daraus schlussfolgern?
Naja, FOMO ist ja letztendlich ein Gefühl. Und woher kommt dieses Gefühl? Ja, was zu verpassen ist das eine, aber was steckt denn wirklich dahinter? Dahinter steckt Gier. Dahinter steckt schnell reich werden. Die Angst, ja, was zu verpassen, aber die Gier, schnell Kohle zu machen. Das ist dahinter. die Gier. Ist weniger die Angst, glaube ich, als mehr die Gier dahinter. Also ich glaube, die Gier ist eigentlich die treibende Kraft da, die Angst eher weniger. Also ja, es nennt sich dann FOMO, aber die Gier ist ein sehr schlechter Berater. Generell alle Emotionen sind schlechte Berater an der Börse, in jedweder Situation. Also man sollte, um solche Fehler wie FOMO oder generell emotionsgetriebene Spekulationen oder Investments, um das zu vermeiden, sollte man eigentlich immer nur dann traden, wenn man sich einigermaßen ausgeglichen fühlt und wenn man vorher eine lange Liste an Fakten abgearbeitet hat. Hatten wir ja schon mal Thema Checkliste, Trading Journal und ähnliche Geschichten. Und erst wenn man das wirklich runtergearbeitet hat, und auch da können einem viele Fehler passieren. Bestätigungsfehler ist ein ganz typischer Begriff dafür, Confirmation Bias. Aber das machen wir vielleicht nächste Woche. Auf jeden Fall, je mehr Fakten ich zu meinem Investment habe und kenne und in Betracht gezogen habe, umso weniger anfällig ist dieser Trade am Ende für die Börse, für die Emotionen. Und viele handeln ja impulsiv. Und das ist eben auch ein zweites. Ich bin angefixt von Daten, von Trends, von, keine Ahnung, jeder erzählt, hast du schon die Aktie gekauft, dann musst du dabei sein. Und das bewirkt, dass die Emotionen einfach vor den Verstand kommen. Und dann machst du so eine Scheiße. Und das darfst du einfach nicht, schlicht und ergreifend.
Ja.
Und das ist nichts anderes als Disziplin. Und wenn du die nicht hast, beziehungsweise wenn du nicht Regeln hast, nach denen du tradest, wirst du früher oder später Geld verlieren. Emotion ist ein Trade-Killer Nummer 1 mit großem Abstand. Sind die Emotionen die schlechtesten Berater und da, wo die größten Fehler passieren. Das heißt, wenn du die Quelle hast, wie auch immer ausschalten kannst, und wir können uns nicht abschalten wie Roboter, wir haben immer ein bisschen Emotionen, aber dass wir nicht emotionsgesteuert in eine Investition reingehen, voller Hoffnung, voller Gier, voller Euphorie, voller irgendwie, ich bin gut drauf, mir kann nichts passieren, ich bin der König der Welt, überschätztes Selbstbewusstsein und dann kommt noch FOMO und sonst was dazu und alle deine Freunde sind auch schon drin und haben überhaupt schon 10% gemacht, du bist eh der Letzte und ach, was weiß ich nicht alles, das ist alles Quatsch. Das ist alles, ja, das kann mal gut gehen. Und das ist das Schlimme, wenn es dann gut geht, dann denkst du sowieso, ich bin der Geilste. Und das machst du 2-3 Mal und dann bist du der Allergeilste und glaubst, dich kann überhaupt nichts mehr stoppen auf dieser Welt. Du bist der geborene Trader. Und ich sag dir, du hast keine Ahnung. Absolut keine. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann du dein ganzes Vermögen verdattelst. Von daher, um das auf den Punkt zu bringen, und es gibt ja noch mehr Fehler, die man machen kann, die emotionsgesteuert sind, abschaffen. Braucht kein Mensch. Also Trading ist was für Roboter und wir müssen wie Roboter werden. Werden wir nicht, weiß ich, aber wir brauchen Regeln und nur mit klaren Regeln. Ich kaufe und verkaufe nur, wenn erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens bis 100. Ja, wenn du dann einen Haufen Regeln hast, wo du überall eine Checkliste hast und dann einen Haken machst und so, und dann kannst du auch dir sicher gehen, dass du zumindest nach deinem Ermessen die besten Fakten oder das Fundament geschaffen hast, um solide ein Investment, Kauf oder Verkauf zu beurteilen. So, das ist das Einzige, was dagegen hilft. Und das musst du durchziehen, so konsequent, wie es geht. Auch wenn es nervt, auch wenn du das Gefühl hast, und das ist hier das Schlimme, du siehst Börsenkurse, du siehst, du willst jetzt einsteigen, hast irgendwas Geiles gefunden oder hast was erzählt bekommen, wo wir beim Beispiel FOMO bleiben. Ja, jeder empfiehlt hier die Max-Aktie und die ist auch schon 10% gestiegen und alle steigen ein, deine Kumpels sind auch schon alle drinne und jetzt denkst du, okay, jetzt hast du sogar eine Checkliste und du hast ein Trading-Journal. Und trotzdem, glaube mir, du wirst da drüber hageln. Du wirst kurz gucken, ja, ach komm, mach ich Haken dran. Ach ja, Zahlen, Daten, Fakten, ja, okay, alle haben die Max-Aktie, wird schon nicht so schlecht sein, haben schon andere geguckt, mache ich auch mal einen Haken bei den Fundamentaldaten und hier und da. Also weißt du gehst dann da drüber und ignorierst bewusst die Dinge, die du sonst gemacht hättest. Und ich kann dir sagen, tu das nicht. Punkt.
Das Tolle, wenn du so erzählst, ist, man kann auch jeden einzelnen Satz von dir quasi rausschneiden und als Overlaying-Sound über einen Trailer zu einem Börsenfilm legen. Und es würde immer passen.
Weiß ja nicht. Aber es ist tatsächlich, es ist einfach eine Tatsache. Es gibt ganze Wissenschaften, die sich mit dem Thema Emotionen beim Traden befassen. Und man sollte auch nicht glauben, dass mit irgendwelchen, keine Ahnung, wenn ich so auf TikTok sehe, wieder irgendein neues Video, wo irgend so ein Algo erfunden wurde, irgendwie, ja, wenn du so tradest und den so einstellst, hat er 70% Zuverlässigkeit. Ja, klar, in einem Trend hat alles fast 100% Zuverlässigkeit. Das kannst du völlig in die Tonne treten, diese ganzen Algos. Ich gucke mir die, ab und an gucke ich mir die an und guck, was steckt denn dahinter und denke, bin nur am Kopfschütteln. So. Das ist nichts weiter als ein Indikator, auf den du dich verlässt. Also,
das wird, glaube ich, auch mal ein spannendes Thema für eine Folge.
Ja, vielleicht.
Wollen wir abwechselnd immer einen sagen oder wollen wir erst meine, dann deine Liste durchgehen?
Keine Ahnung, wir können auch abwechseln, bis die Zeit voll ist, den Rest machen wir nächstes Mal.
Ja, dann mach du mal einen.
Ja, also beim Thema FOMO fällt mir dazu ein, das alte Sprichwort, hin und her macht Taschen leer. Ja, so ein ganz typisches Beispiel, ich hatte das nämlich auch, ich habe das Thema FOMO und denk mir, alles andere läuft besser. Ich hatte vorher vielleicht 3 Investments zur Auswahl, habe mich für eins entschieden, bin dann da reingegangen und sitze dann jetzt vor meiner Glotze, vor meinem PC und stell fest, scheiße, die beiden anderen laufen viel besser als meins. Und was mache ich, wenn ich meine Emotionen nicht im Griff habe? Was soll's? Ich gehe da raus und gehe ins andere rein, was dann vermeintlich besser läuft. Genau. Und was passiert dann? Dann laufen wieder die anderen beiden besser, nur deins nicht. Das ist wie auf der Autobahn im Stau. Schön die Spur wechseln und denken, kacke. So, ja, kann mal gut gehen. Kann mal gut gehen, aber meistens geht es nicht gut. Und erst recht nicht, wenn du dir vorher, wie gesagt, ein solides Fundament mit deinen Entscheidungen gelegt hast. Stick to your guns, ey. Und dann los. Bleib einfach dabei und tu, was du kannst. Aber hin und her macht keinen Sinn.
Wobei natürlich muss man dazu sagen, wenn man natürlich merkt, okay, der Plan, den ich gemacht habe, der geht nicht auf, dann ist natürlich, sollte man ihn natürlich den Plan ändern.
Ja, aber das ist ja so dann nicht gemeint. Außerdem, genau. Wenn du ein Investment, also eine Entscheidung getroffen hast und hast jetzt beispielsweise eine Aktie gekauft, dann wage ich zu bezweifeln, dass du einen Tag später oder eine halbe Woche später, beschließt, ist doch alles Käse, hab die falsche Entscheidung getroffen. Das glaube ich nicht. Also es könnte so kommen, weil irgendwelche Zahlen beispielsweise rauskommen, Quartalsergebnis oder was, und dann rauscht der Wert runter. Aber dafür hast du ja hoffentlich in deiner Checkliste einen Stop-Loss gesetzt und hast dir hoffentlich vorher Gedanken gemacht, wann sind denn übrigens die nächsten Earnings? 5 Tage später, vielleicht warte ich noch. Wenn du nicht 100.000% überzeugt warst, aus Gründen 1, 2, 3, 4, 5, dass die Zahlen gut werden. Also im Zweifelsfall hast du da was gelernt, immerhin. Aber das hat hin und her mit Taschen leer ist eher sowas wie opportunistisch sozusagen, Fähnchen nach dem Wind, immer dem neuesten Trend hinterherjagen, sein, sofort aufgeben, beim ersten Gegenwind gleich sagen, ach nee, alles scheiße, geh woanders hin. Das ist halt auch ein Fehler. Triff solide Entscheidungen, dann passiert dir sowas nicht.
Eine gute Überleitung zum nächsten Fehler, nämlich, das habe ich selber auch schon gemacht, mehrfach, blind den Tipps von anderen folgen. Es sei denn, der ist von Matthias, dann natürlich schon, aber in allen anderen Fällen, also egal, ob das jetzt ein Freund ist, der sagt, hier, hast du schon gehört, oder es kann auch sowas sein wie ein Analyst. Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch schon gekauft, also ich habe einen Artikel gelesen, weiß ich noch ganz genau, im Aktionär, da war ein Artikel, ich glaube, es ging um BlackRock, und der Artikel war irgendwie Analyst von der Bank, schraubt das Kursziel um 60% rauf. Habe ich gedacht, geil. Hab zack, BlackRock gekauft. Dass es aber noch 20 andere Analysten gab in dem Moment, die gleichzeitig die Erwartungen runtergesetzt haben, das habe ich nicht gewusst und auch nicht beachtet in diesem Fall. Und sieh da, BlackRock ging nicht nach oben.
Ja, da kommen mehrere Fehler zusammen. Auch da ist wieder der Confirmation Bias dabei, der Bestätigungsfehler. Man sucht sich nur die Nachrichten raus, die mir dienlich sind. Jetzt habe ich schon vorweggenommen, aber machen wir nächstes Mal genauer. Ja. Wobei, ich liege ja auch nicht immer richtig.
Aber meistens.
Das
stimmt. Ein gewisses Risiko ist immer dabei.
Auf jeden Fall.
Auch bei der Matthias-Methode.
Ja.
Aber also das ist was, das habe ich in meinem, ich erinnere mich da sehr genau dran. Da kam auch ein Freund von mir und meinte, Max, guck mal hier, ich habe hier so ein Investment gefunden. Das finde ich super geil, ich will das machen. Und dann, es waren keine Aktien, sondern es war so ein Holzanbauprojekt. Man konnte irgendwie in so einen Wald investieren und hatte dann irgendwie so eine garantierte Rendite von irgendwie 20% wurde da versprochen, einfach wegen des Wachstums und wegen der Verbreitung und irgendwas. Und ich habe mir das durchgelesen und ich habe nicht verstanden, wo die Rendite jetzt herkommen soll und wie das funktioniert. Und war ganz komisch irgendwie.
So, und hat dein Freund das gemacht?
Er hat es gemacht, ja.
Und?
Die Firma hat sich aufgelöst ein paar Monate später und sein Geld war weg.
Ja. Ja, passiert.
Doof.
Augen auf beim Börsenkauf.
Augen auf beim Börsenkauf, ja. Genau, das, ja, nix da.
Fremdkapital investieren. Ist auf ein großer Kredit Fehler, auf Kredit genommen oder auf Dispo oder auf irgend sowas dergleichen. Jungs und Mädels da draußen, never ever, niemals, never ever. Auch nicht die Reserve, die man hat für irgendwelche, weiß ich nicht, Notfälle oder für so ein Monatsgehalt oder zwei, die man sich zurückgelegt hat, wo man denkt, ah, was soll mir schon passieren? Ich bin ja unkündbar und bla und überhaupt. Das geht alles schneller, als man denkt. Und dann stehst du da und du kaufst und hast sogar richtig gute Hausaufgaben gemacht und sogar ganz solide versucht anzulegen. Und dann bricht so ein Krieg in der Ukraine aus. Und dann ist erstmal alles weg. Ja, wir wissen, in 2-3 Jahren hat sich das vielleicht alles wieder erledigt und die Kurse sind höher als je zuvor, zumindest wenn man so nach der Geschichte geht. Nützt dir aber nichts, wenn du in 3 Monaten Geld brauchst. Von daher, Finger weg von euren Reserven, spekuliert bzw. tradet, investiert nur mit Geld, was ihr geistig erstmal abschreibt. Ich weiß, es klingt ja bescheuert, man will ja damit was machen, man will es ja nicht abschreiben, ganz im Gegenteil. Aber euch sollte klar sein, dass ein Verlust jederzeit, warum auch immer, an der Börse auftreten kann. Und das solltet ihr mit einkalkulieren. Wer reingeht und denkt, ach naja, komm, ich kann das Geld mal 6 Monate parken oder was, ich brauche das irgendwie für die Hochzeit, für den Urlaub, für irgendwas. Oder dummerweise passiert gerade irgendwas im Leben, dass man wirklich mal auf Reserven zurückgreifen muss. Nicht schön. Nicht schön, nicht klug. Dann überlassen und bisschen Geld sparen, bis man dann ersten, weiß ich auch nicht, 500 Euro zusammen hat oder man macht einen Sparplan, wo regelmäßig was rausgeht oder. Aber nicht mit Geld spekulieren, was einem nicht gehört oder was man in naher Zukunft braucht. Niemals.
Kann ich so Haken dran machen. Habe ich auch auf meiner Liste gehabt. Der nächste, den ich gestimmt habe, ist planlos investieren.
Ja.
Ja, also einfach ohne eine Strategie zu haben, ohne ein konkretes Ziel zu haben, einfach irgendwas zu kaufen, einfach um dabei zu sein. Ne? Da werden wir wieder bei dem FOMO-Thema oder.
Wie funktioniert denn das praktisch?
Wie man praktisch planlos kauft?
Ja. Also ich meine, ich gehe doch nicht einfach hin und sage irgendwie, keine Ahnung, ich drehe das große Rad und dann kommt Aktie X raus und da gehe ich jetzt rein.
Tatsächlich doch. Also ich bekomme momentan ganz viele Leute, die mich mit, das ganz viele Leute schreiben mich ja gerade an, wegen meines TikTok-Erfolgs gerade. Und die meiste Frage ist, welche Aktie soll ich kaufen? Aber das zweitmeiste, was mich anschreibt, ist hier, ich habe mir jetzt einfach mal Tesla gekauft. Oder ich habe mir einfach mal, was ist, BioNTech ganz viel, oder ich habe, oder irgendeine Einzelaktie, habe ich einfach mal gekauft. War das gut?
Aber die werden sich doch was bei gedacht haben, warum gerade Tesla oder gerade BioNTech. Also da steckt ja wenigstens mal eine initiale Idee hinter, oder nicht?
Ganz unterschiedlich. Also manche haben das gekauft, weil es halt gut klingt. So, oder weil es halt viele machen.
Okay.
Oder weil es halt in ist. Oder ne? Das passt vielleicht zu einem Fehler, den ich hier später noch aufgelistet habe, aber den kann ich hier an der Stelle mit einfügen. Der heißt kaufen, was dir gefällt. Also ganz viele, also zum Beispiel, das habe ich auch schon gemacht. Wir erinnern uns an CD Projekt.
Ja? Ich erinnere mich gut dran.
Ja, ja.
Der mahnende Finger.
Ja, ja, also da tendieren wir Menschen zu, wenn wir eine Firma, also sagen wir, es gibt eine Firma, so, und die stellt ein Produkt her und wir mögen dieses Produkt. So, weil wir es selbst konsumieren zum Beispiel. Mhm. In meinem Fall CD Projekt. CD Projekt ist ein polnischer Hersteller von Videospielen. Und die hatten zu dem Zeitpunkt das meiner Meinung nach beste Spiel aller Zeiten, nämlich The Witcher 3, schon auf dem Markt. Und es ging es darum, dass demnächst Cyberpunk 2077 rauskommen soll, was ähnlich gehypt wurde im Vorweg. Dazu kam noch, dass ein großer YouTuber, Kolja Barkhorn, Aktie mit Kopf, gesagt hat, das wird eine richtig geile Nummer. Ne, Confirmation Bias haben wir hier auch. Und da habe ich nochmal eine externe, von einem Experten nochmal eine externe Bestätigung gesehen für den Kauf. Und ich hatte bei uns in die Tycoon-Gruppe, die WhatsApp-Gruppe, in der wir Matthias und ich und ein paar Freunde sind, geschrieben, hier, was haltet ihr von CD Projekt? Und ich glaube, Matthias hat, ich weiß nicht mit dem Wortlaut, aber ich glaube, die Aussage war ungefähr nichts. Ich glaube, ungefähr das war so die Aussage.
Ja, vielleicht.
Ja, was ist, wenn das Spiel nicht läuft, hast du gesagt, und was ist, wenn das nicht gut ankommt und irgendwas. Und ich so, ja, das kann ja gar nicht sein, weil die haben ja schon das beste Spiel aller Zeiten rausgebracht, dann muss das nächste Jahr auch geil werden. Und guck dir mal den Trailer an und bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe gekauft, das Spiel war furchtbar, Verlust gemacht. Ja, habe ich so nicht mit gerechnet.
Kolja, hörst du zu?
Der hat da mehrere Videos drüber gemacht über das Thema. Der hat auch selber erzählt, wie er damit auf die Schnauze gefallen ist mit dem Ganzen.
Ja, hätte er sich erspart.
Aber das
Koya, wir sollten uns mal treffen an der Stelle vielleicht.
Ist, ja, wenn du mal Bock hast, in unseren Podcast zu kommen. Wir wissen ja, dass du unseren Podcast hörst.
Ja.
Dann komm doch mal, sag doch mal Bescheid. Aber das habe ich bei mir selbst auch schon mehrfach gespürt. Einfach, wenn man eine Firma sieht, wo man die mag ich und die dann kaufen, einfach nicht aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten, nicht aufgrund von Strategie, sondern einfach, weil man die cool findet.
Ja, aber das kenne ich natürlich auch. Also dagegen ist an sich ja, was die Idee zumindest betrifft, erstmal nichts Verwerfliches. Also man muss ja mit irgendeinem Impuls anfangen. Man hört was, man liest was, man sieht was, man kriegt was mit. Irgendwie musst du ja auf den Wert kommen. Ob du den am Ende kaufst, ist ja eine andere Frage. Aber irgendwie brauchst du ja Ideen, um auf Investments zu stoßen. Und von daher war der Ansatz ja gar nicht so verkehrt. Du hattest die Idee, aber ich glaube, man hätte anders rangehen müssen. Also ich kann mich erinnern, damals, ich habe mir das Chart angeguckt, ich habe einmal in die Zahlen geguckt und dachte, okay, das brauche ich nicht weiter verfolgen. Also irgendwie, ich finde es ja gut, wenn Leute durchaus auch mal auf was setzen, was Trend ist, solange sie es dann auch überprüfen. Also man kann ja irgendwie vor 2 Jahren auf den Tesla-Hype, da hätte man ja auch mal aufsetzen können, weil Trend ist dein Freund. So, also dagegen ist nicht zu sagen, erstmal auf einen Trend aufzusetzen oder auch aufmerksam zu werden. Von außen bist du schon dabei. Die Frage ist natürlich, du musst es halt für dich dann auch überprüfen und validieren, wie früh bist du im Trend, lohnt sich das Investment noch, ist das Investment aber gut genug? Also beispielsweise GameStop, einfach idiotisch, das war reines Gezocke, da kannst du auch ins Casino gehen können.
Aber der hat die auch nicht gekauft, weil ich GameStop so geil finde, sondern einfach, weil ich glaube, dass noch genug Idioten mit auf den Trend aufspringen werden.
Ja, also ich würde sagen, du hast Glück gehabt, die Mehrheit hat verloren. Die
Mehrheit hat verloren, ja.
So, genau sowas haben sie ja dann noch, AMC war auch so eine Geschichte irgendwie.
Ja.
Ja, also man kann ja auch Trends analysieren, stimmt sicherlich, da kann man dann auch mal solche Sachen mitmachen und nimmt da einfach mal 10% irgendwie auf dem Weg nach oben mit, weil alle anderen nicht drüber nachdenken und dich dann hochtreiben, aber ich finde es schon sehr schwierig, wenn man ohne Plan investiert, oder war ja so das Thema, ne, dass die Leute was kaufen, ohne zu wissen, was steckt dahinter und wieso. Also
meine allererste Aktie, die habe ich auch aus dem Grund gekauft. Nicht wegen Zahlen, Daten, Fakten, sondern einfach, weil ich die Firma geil finde. Das war nämlich Disney.
Hm. Ja, aber da hast du wie viele Aktien gekauft?
6.
Hm. Immer noch teuer, aber das ist ja kein Vermögen. Also das hast du ja auch gemacht. Da hast du ja damals gesagt, irgendwie kaufe ich, die will ich aber auch liegen lassen, bis ich sterbe, so ungefähr. Die willst du einfach besitzen, weil das einfach irgendwie
war dein Ding. Leider wurden sie durch Stop-Loss verkauft.
Ja, aber war eine spätere Entwicklung dann bei dir.
Ja.
Weil wir dich mit deinem Depot ein bisschen dahin entwickelt haben, dass du anders über die ganze Geschichte gedacht hast. Also vom Prinzip hättest du die eine überlassen können und immer noch sagen können, bis in alle Ewigkeit.
Das stimmt. Ich habe es mittlerweile wieder.
Ja, das ist ja gut so. Mit Disney haben wir alle gut verdient.
Ja, das stimmt. Wobei mit Aktien nicht, aber mit dem Call damals.
Ja.
Das war ein toller Call. Naja. Du bist wieder dran mit einem weiteren Fehler.
Lass mich kurz drauf gucken. Also was natürlich ein klassischer Fehler ist, keine Ahnung zu haben von dem, was man tut. Also damit meine ich nicht nur nicht informiert zu sein, das ist ja das eine. Also auch als Nicht-Börsianer kann ich ja schauen, keine Ahnung, macht eine Tesla-Aktie oder eine Disney-Aktie Gewinn und stand sie mal hoch oder mal niedrig und wann war das und überhaupt. Also diese ganzen reinen Nachrichten zu checken und auch mal eine Zahl zu checken, das hat nichts mit Börsenwissen zu tun. Das ist Recherche, wie für jede Hausarbeit oder für jedes Klassenprojekt oder so oder für eine Arbeit, die man lernt, sucht man sich einfach die Informationen zusammen, die man braucht. Aber ich brauche auch Börsenwissen. Und ich muss auch wissen, wie die Börse funktioniert. Und ein Folgefehler, wenn man so will, wenn man das nicht weiß, ist zum Beispiel zu investieren ohne Limits. Ein Klassiker im Anlageverhalten ist zu investieren ohne Limits. Das heißt, ich kaufe einfach rein zum Marktpreis, zum Kassakurs, einfach einen bestens Kurs dann bekommen und verkaufe das genauso ohne Limit. Also wenn ich das tue, habe ich halt, ich weiß nicht, wir sprachen ja auch schon mal drüber, glaube ich, in einer der allerersten Folgen, wie sowas funktioniert. Ne? Wir erinnern uns, der Unterschied zwischen Limit und Kassakurs ist einfach dessen, dass alle Orders in diesem großen Orderbuch zusammengeführt werden Und irgendein schlauer Computer mittlerweile, früher die Trader, aber früher die Börsenhändler, mittlerweile ein Computer, sucht einfach zusammen, matcht zusammen, was an Kursen zusammenpasst und versucht so viel wie möglich Leute im Sinne eines Angebot- und Nachfragesystems zu befriedigen. So viele Deals zu closen, die gehen. Und natürlich ist einer, der sagt, es ist mir völlig egal, was die Aktie kostet, ich will sie einfach kaufen, der nimmt in Kauf, dass er eben auch den höchsten Kurs kriegt an dem Tag. Also wenn wir mal eine Spanne haben von einem, und das ist nicht selten in der heutigen Volatilität, den volatilen Zeit, dass mal so eine Aktie 10% an einem Tag rauf und runter marschiert, also im Grunde nur 5% rauf um den Mittelwert und 5% wieder runter, dass du einfach sagst, ich will sie kaufen, dann kaufst du sie einfach zum Höchstkurs, weil der Computer sagt, der Preis war dir egal, du wolltest ja nur haben. Und jemand wie wir, die dann sagen, ja, ich verkaufe aber, nämlich zu absolutem Höchstkurs, weil ich ein Limit angegeben habe, und schon schließt er das zusammen.
Könnte folgendes Szenario eintreten. Ich besitze eine Aktie, die hat momentan einen Kurs von 100 Euro.
Ja.
So, und ich gebe es just for fun, um zu gucken, ob es klappt, eine Verkaufslimit-Order ein mit 1.000 Euro. Und irgendjemand anderes will genau eine Aktie kaufen und gibt aber keine Limit-Order,
ja,
sondern eine Market-Order.
Ja, kann passieren.
Das ist ja schon crazy.
Ja, das passiert, das ist natürlich nur Fiktion, das wird in der Form so nicht vorkommen, weil es ja nicht nur ein Anbieter ist und ein Nachfrager ist. Das, von daher, aber ne, um das mal ganz drastisch zu sagen, ja, genau das passiert dann eben. Natürlich, es werden viel mehr Kurse am Tag gestellt, da werden viel mehr Leute zusammenkommen, das nennt man dann Settlement, wenn diese Kurse zusammenkommen, aber das wird nicht so weit, so krass auseinanderliegen, das wäre jetzt schon, ne, das ist schon übertrieben, aber ja, genau das ist das Prinzip dahinter. Du gibst ein Limit ein, freust dich, dass du 10% gemacht hast, einfach mal auf gut Glück, und ich denke mir, wieso habe ich die für 110 gekauft irgendwie? Die kostet auch gerade eine ganze Zeit 100.
Ja.
So, ja, dumm gelaufen.
Es ist halt ein Marktplatz.
So ist es.
Mhm. Okay. Der nächste Fehler, den ich auf meiner Liste habe, ist, alles auf eine Aktie setzen.
Mhm.
Ne? Also keine Diversifikation, sondern, keine Ahnung, ich habe 10.000 Euro zum Investieren. Und kombinieren wir es mit anderen Fehlern. Ja? Ein guter Kumpel hat euch gesagt, hey, Gazprom ist gerade günstig. Kauf das mal. Und dann kauft ihr mit ganzen 10.000 Euro Gazprom-Aktien. Warum könnte das gefährlich sein, Matthias?
Heraus. Ja, also keine Diversifikation, ist einfach bescheuert. Wenn du dein ganzes Geld auf ein Pferd setzt, hast du halt das ganze Risiko auch auf einem Pferd gehabt und hast es nicht gestreut. Ja, du bist einfach abhängig. Und das ist gerade bei Anfängern, ist das keine gute Sache. Man sollte breit im Markt sein, denn wenn eine Aktie mal nicht so gut läuft, hast du halt irgendwie 10, 20, 15, wenigstens 5 oder was, die dann noch performen. Ja, also du streust einfach dein Risiko und bist somit vor Kursverlusten besser geschützt. Das ist einfach der Hauptgrund.
Ehe wir mit deinem nächsten Punkt weitermachen, noch eine kleine Zwischeneinschiebung. Und zwar werden Matthias und ich dieses Jahr einen Börsenworkshop abhalten. Und zwar am 1. Oktober 2022. Da werden wir ganztägig einen Online-Workshop anbieten. Details zu Preis und Ablauf und so weiter kommen noch. Ihr könnt euch dafür anmelden. Einfach an eine E-Mail schicken an noch5jahre@gmail.com und sagen, hallo, ich wäre gerne dabei. Und dann werden wir euch auf die Warteliste setzen, und sobald wir die Details besprochen haben, werdet ihr informiert werden. Aber das Datum könnt ihr euch schon mal als Save the Date im Kalender markieren. 1. Oktober 2022, Börsenworkshop von Matthias und Max.
Ja, das wird cool. Das wird cool. Okay, einen machen wir noch. Was fällt mir ein? Also wir hatten das eigentlich, die sind ja alle so ein bisschen miteinander verwoben. Aber auch ganz typisch ist, dass Leute erst einsteigen in der sogenannten Dienstmädchen-Hosse oder Hausfrauen-Rallye. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass weniger gut informierte Anleger einsteigen, wenn es auch der Letzte begriffen hat, dass da irgendwas läuft. Das ist meistens die letzte Phase eines Trends oder einer Spekulationsblase. Wenn also, ich sag mal, die Bild-Zeitung schon berichtet, Mensch, keine Ahnung, die Max-Aktie ist das absolut Top-Investment, was es zurzeit gibt, dann hat es auch irgendwie der letzte Maurer begriffen, dass das irgendwie
Nichts gegen Maurer.
Nein, um Gottes Willen, war dahingesagt. Aber es ist tatsächlich so definiert, dass die Leute, die weniger Finanzwissen haben und das aus der Boulevardpresse dann ziehen, solche Informationen, dann erst aufspringen auf diesen Trend und diesem Trend nochmal den letzten Impuls gibt, während die meisten schon wieder rausgegangen sind und derjenige, der dann zu dem Zeitpunkt reingeht, im Grunde nur noch, wenn er Glück hat, 1-3% mitnimmt, aber im Grunde schon ab da sein Geld verliert, weil immer mehr Marktteilnehmer, die schon lange dabei sind, das Geld da wieder rausziehen und der Kurs beginnt von oben einfach runter zu bröckeln und abzufallen und sich zu konsolidieren. Und deswegen ist diese, auch das ist ja dann despektierlich, entschuldige, Herr Maurer, es war nicht so gemeint, aber Dienstmädchenhaus ist ja im Grunde genau dieselbe Bezeichnung und das ist ein offizieller Begriff oder Haus oder ne, ja, oder Hausfrauenrallye oder so, auch da, das ist tatsächlich kein schöner Begriff dafür, aber so ist er definiert, dass man da, das wäre übrigens vielleicht, glaube ich, mal was für dich, diese Begriffe in deiner neuen Female Finance Geschichte mal so ein bisschen darzustellen.
Gute Idee.
So fällt mir so gerade ein, ad hoc. Ja, aber so heißt es tatsächlich, so kann man es googeln, so steht es unter Wikipedia und Co. Ist eben damit gemeint, dass einfach auch der Letzte dann kapiert hat, der nichts mit Börse zu tun hat, oh, ich darf die Max-Aktie nicht verpassen, steigt auf dieses Pferd oder kauft dann irgendwie nochmal mit dem Letzten, mit der letzten Kohle und macht einfach keinen Gewinn mehr oder maximal ein paar Prozentchen, bevor das wieder fällt. Und das ist ja das, was danach kommt. Die Leute gucken ja zu, wenn der Kurs fällt. Aber da überhalten wir uns dann mal nächste Woche.
Ja, würde ich auch sagen.
Jawohl.
Kennst du die Trade Republic Werbung?
Ich kenne einige so, also ad hoc, ich schalte einmal weg, die geht mir um den Sack.
Die sieht ja, die ist ja genau so aus. Also ich erinnere mich immer an diese Regel, wenn ich diese Trade Republic Werbung sehe. Da siehst du diese Kiosk-Verkäuferin, die einem sagt, dass man Trade Republic traden muss und dieser Typ in der Bahn und diese Frau beim Hunde ausführen und so. Also ganz normale Leute einfach, die einem sagen, oh, du musst jetzt anfangen zu traden mit Trade Republic und so.
Okay.
Und da habe ich immer genau dieses Gefühl.
Ja.
So, also nichts gegen diese Leute, ne? Kann sein, dass das Experten sind, aber ich denke mir immer so, wenn mir solche Leute diesen Tipp geben, dann.
Naja, von Trade Republic ist das natürlich clever gemacht, weil denen ist das ja scheißegal,
richtig,
ob wirklich auch die letzte Oma da ihre Kohle verzockt. Und denen ist auch egal, ob du Gewinn machst, weil die kassieren die Provision, egal was du tust. Mhm. Und je mehr auch in Anführungsstrichen nicht so finanziell gebildete Menschen da investieren auf gut Glück, weil sie was gehört haben, wie auch immer, desto mehr Kohle kriegen sie. Von da sprechen sie genau die Masse an. Die brauchen nicht die Börsianer ansprechen. Das macht keinen Sinn für die. Die wollen Masse haben, weil sie über die wenigen Ordergebühren, die sie haben, oder überhaupt das Wenige, was sie da einnehmen, da brauchen sie halt möglichst viel. So ist das nun mal bei Billigprodukten. Das ist das reine Prinzip.
Und da ist mein Zeichen. An dieser Stelle werden wir nächste Woche weitermachen bei Börsenfehlern Teil 2. Hausaufgabe für euch ist, schreibt uns doch mal auf Instagram, siebenstellig heißen wir dort, eine Nachricht. Und erzählt uns mal, was für Börsenfehler ihr schon gemacht habt.
Ja.
Und vielleicht sogar, warum ihr die gemacht habt und ob ihr was draus gelernt habt. Das würde uns total interessieren.
Definitiv. Das draus lernen ist die wichtigste Geschichte von allen. Fehler machen wir alle. Das passiert.
Wir hören uns nächste Woche wieder.
Oh, freu mich.
Und ja, bis zum nächsten Mal.
Alles klar. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.
So, das war's für heute. Folgt uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube für viel mehr Verwegenes zwischendurch. Und denkt daran, Geld ist nicht alles, aber viel Geld ist ganz was anderes. Bis zum nächsten Mal.